Gute alte Rituale geben Sicherheit, Geborgenheit und ich kann mich darauf verlassen, dass Herr Gelochthofen 8:55 ans Telefon geht und das freut mich sehr. Und jetzt begrüße ich ihn. Hallo Herr Lochthofen.
Guten Tag. Na ja, ich bin froh, dass ich das machen kann. Ich war am Wochenende im Vogtland, das ist ja schon sehr nah am Erzgebirge. Es war ja der Totensonntag und da gehört es in der Familie, dass man sich einfindet. Und ich habe schon mit Verwunderung festgestellt, dass in der Kirche munter gesungen wird und, sage ich mal, die Kirche auch nicht so leer war, wie ich es mir vorgestellt habe. Also man hat schon Begegnungen, die man so auch nicht plant, wo man sagt hinterher, hui, es ist gut, wenn man zum Hörer greifen kann am Montag und es geht munter weiter.
Ja. Jetzt beobachten Sie sich und passen auf oder wie gehen Sie damit um jetzt?
Ja, ich sage mal, ich soweit ich das überblicken konnte, ich hatte eine FFP2-Maske, also ich hatte mich schon ordentlich vorbereitet und man hat vermieden, sich zu herzen und zu küssen und die meisten hatten auch Masken auf. Aber es ist trotzdem so, dass man sagt, okay, man reduziert ja solche Aufläufe nach Möglichkeit und hält sich fern, auf dem Friedhof zog es ordentlich, wie immer. Insofern sage ich jetzt mal, sehe ich da jetzt kein größeres Risiko, aber ich war schon doch etwas interessiert, als ich dann merkte, wie begeistert man weiter singt und natürlich heute weiß, dass das Singen nicht unproblematisch ist, wenn es um die Aerosole geht. Also insofern, sage ich mal, ich bin jetzt nicht direkt beunruhigt, aber zumindest gehe ich damit nicht leichtfertig um.
Hat der Pfarrer in Apolda, ist denn so hohes Risiko eingegangen?
Sie meinen jetzt für unsere Zuhörer, das muss ja nicht jeder schon mitgekriegt haben, dass es Übergriffe waren seitens von Rechtsradikalen, die offensichtlich am Gedenktag für die Toten, sage ich mal, da aufgetreten sind. Nein, er hat erstmal Courage gezeigt, das ist vollkommen richtig. Man muss auch, sagen wir, zusehen, dass man im öffentlichen Raum nicht immer mehr zurückgedrängt wird. Das ist ja auch ein Teil dieser aggressiven Strategie, nicht nur der ganz Außenrechten, sondern auch bei diesen ganzen Demonstrationen ist ja der Versuch, zu übertönen die Vernünftigen. Es ist ja gar keine Frage, es ist ein ganz kleiner Prozentsatz, auch derer, die da in Leipzig oder in Berlin demonstrieren. Es gibt viel mehr Menschen, die wollen schärfere sogar Maßnahmen in der Corona-Zeit und im Zusammenhang mit diesen Dingen. Aber die sind leiser, die sind nicht aggressiv, die springen einen nicht an und provozieren nicht. Und insofern, sage ich mal, sind solche Sachen schon richtig, dass der Pfarrer auch, wenn Rechtsradikale da, sage ich mal, auftreten und frech werden im guten Ganzen, dass er eingeschritten ist. Und es zeigt ja auch, wie schwer das ist. Ich meine, die haben ihn bedroht, das in ganz normalen Thüringer Gefilde auf dem Friedhof, das finde ich schon bemerkenswert, dass da sozusagen eine Kultur heranwächst, die uns Sorge machen
muss. Aber sollte man sowas nicht der Polizei überlassen, wenn man da selber filmt und dann sich noch also in Gefahr begibt, ist das eine gute Idee? Ist das noch Zivilcourage?
Naja, man weiß ja nicht, wie die Reaktion ist, aber ich finde erstmal, es ist couragiert vorgegangen, er hat das nicht auf die Spitze getrieben, aber indem sie ihnen das Handy weggenommen haben und eingegriffen haben an dieser Stelle, das sind schon Repressalien und Maßnahmen, wo ich sagen würde, ja, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht einfach zum ganz normalen Zustand machen. Dass diese Aggressivität und die Art und Weise der Auseinandersetzung dann den Raum einfach freigibt und ihn besetzen. Nein, ich glaube, der Pfarrer hat das richtig gemacht. Man kann nicht immer das alleine gegen mehrere tun. Aber ich glaube auch schon im Gespräch mit Leuten, die dummes Zeug erzählen, schrecken ja viele vor dem Konflikt zurück und sagen, ja gut, er hat es nicht besser verdient und mit dem kann man sich nicht unterhalten und so. Nein, auch im Familienkreis und auch im engeren Kreis der Bekannten muss man da eigentlich schon Position beziehen, sonst wird der Raum immer enger, in dem wir uns bewegen. Der demokratische Raum.
Wären Sie gern mal dabei, wenn die Länderchefinnen und Chefs und Angela Merkel zusammensitzen?
Nein, das ist nicht so aufregend, wie man sich das vorstellt. Natürlich will man mal schauen, wie vom Charakterlichen her die Einzelnen da auftreten. Wenn sie alleine irgendwo ein Interview geben, ist der Ton natürlich oft viel forscher, als wenn sie jetzt mit der Kanzlerin sprechen. Immerhin, die Frau hat große Erfahrung und auch einen großen Einfluss und auch große Autorität. Da macht man das schon ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Rollenspiel, wenn sie den Herrn Söder nehmen, wenn sie Bodo Ramelow nehmen, das ist auch immer eine Frage, wie man miteinander von der Chemie her kann. Also insofern sage ich mal, ich glaube nicht, dass es so aufregend ist, dass wir da viel Zeit sagen wir, verbringen müssen damit. Es ist nicht ganz einfach im Augenblick, die richtige Dosis zu finden, das ist richtig. Wir haben zwar geschafft, dass dass die Zahlen bei den Infektionen nicht, nun sage ich mal, exorbitant weiterhin steigen, aber sie sinken auch nicht weiter. Und wir sehen ja bei unseren Nachbarn in Europa, Österreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Frankreich, wie schwer das ist, die haben zu tun, überhaupt diese Spitze zu brechen. Wir haben es halbwegs geschafft, aber das heißt noch keine Entwarnung. Und insofern haben wir ja schon vorher, wir haben schon viel früher gesagt, dass die nicht umhin kommen, das zu verlängern, an manchen Stellen auch das weiter anzuziehen. Schauen Sie, das Erzgebirge ist ein Hotspot in Deutschland insgesamt. Natürlich hat man sich darüber auf dem Friedhof im Vogtland unterhalten und alle waren sich sicher, weil sie die Erzgebirgler kennen, die sind alle nach Tschechien gefahren, da wo schon die ganze Zeit die Bude brannte und man schwere Zahlen hatte und hat dort billig getankt, hat dann nochmal einen Billigmarkt besucht und hat dann nochmal Kaffee getrunken und sich geherzt und geküstert. Und so ist es gekommen, dass das Erzgebirge heute eigentlich eine, sag ich mal, eher zurückgezogene Gegend, man muss ja schon fast sprechen, das ist der Bibelgürtel von Deutschland, also die Leute auch nicht einsichtig sind an dieser Stelle und die Folgen haben wir jetzt. Also insofern hoffe ich, dass in Thüringen über weite Strecken vernünftiger verfahren wird.
Gehen wir mal weiter weg nach Amerika. Der Blick ist schmerzhaft und bitter eigentlich, oder?
Ja, ich sag mal, wir haben uns aber auch schon sehr früh festgelegt, der Donald Trump, schauen Sie, der ist gestern mitten in diesem Gipfel, ob der nun so oberwichtig ist oder nicht, aber er war erst mal dabei, ist er dann Golf spielen gegangen. Ich meine, was sind das für Leute, die da gewählt worden sind? Mich beschäftigt an dieser Stelle oftmals nicht so der Politiker selbst, das sind ja zum Teil wirklich merkwürdige Typen. Aber die vielen, vielen, die ihn gewählt haben, die Millionen, was geht in ihren Köpfen vor, wenn man sich jemanden aussucht, den man so als Leader sich vorstellt? Also es ist schon grausam, sage ich mal, wenn jetzt, wenn wir den großen Trump nehmen, das ist schon okay, das ist schon bezahlt inzwischen. Aber wir haben ja auch unseren kleinen Trump hier in Thüringen. Da stellt sich jemand auf einen Parteitag hin, wird mit fast Honecker-Zahlen gewählt und alle applaudieren und der erzählt, es gibt gar keine Corona-Welle und das ist alles Unsinn und so weiter. Also dass solche Leute mit so einem Verständnis dieser Welt so viele Anhänger haben und gewählt werden, das ist schon, sage ich mal, bezeichnend. Und ich würde mal sagen, es wirft auch auf uns hier in Thüringen kein gutes Licht.
Die AfD stört weiter. Das ist ja erfolgreich. Sie schafft es wieder, Gespräch zu sein, nicht nur in die Medien zu kommen, aber auch in die Köpfe und möglicherweise auch in die Herzen.
Naja gut, wir haben das ja in Amerika erlebt, dass egal was an peinlichen Dingen der Trump macht, seine Anhänger das immer doll finden und immer wieder Begründungen neue finden, warum das Absurde, sage ich mal, durchaus logisch erscheinen soll. Das ist hier nicht anders. Wie gesagt, in der Pandemie stört es natürlich auch all diese Leute, die so wirre Dinge machen, weil natürlich einfach die Politik, wenn sie wie in Berlin gemacht wird, Zuspruch erfährt. Das war nicht zu erwarten. Also die dachten ja schon, die Merkel ist abgeschrieben, das ist vorbei. Im Augenblick hat sie eine große Popularität, weil sie einfach sehr sachlich, sehr vernünftig sich mit den Dingen beschäftigt. Und insofern sage ich jetzt mal, ja, ich bin hier gerade an der Tür unterbrochen worden, aber es geht weiter.
Es geht weiter, kein Problem. Ja, ja. Daran merkt man, dass es live ist und dass Sie, so ist das, im Homeoffice sind Sie ja meistens und da kommt mal jemand rein und will was, ist ja auch schön.
Ja, das ist genau so, unterwegs. Ja, und insofern sage ich mal, ich bin davon überzeugt, sage ich jetzt mal, dass doch mehr Leute jetzt auch zum Nachdenken kommen, was denn diese ganzen Spinner in der ganzen Welt, sagen wir, wirklich bewirken an dieser Stelle, ob Amerika oder Deutschland oder Großbritannien.
Die Polen, die waren ja in den 80ern, in den 90ern eigentlich davor schon ja das Symbol für den Widerstand, für Freiheitsbewegung, dass man innerhalb des sozialistischen Blocksystems tatsächlich auch aufbegehren kann. Und die Ungarn sowieso, das waren ja schon eine Art Vorbilder, die haben die grüne Grenze aufgemacht, die haben gezeigt, was geht. Das ohne die Ungarn und die Polen wäre ja der Zusammenbruch des Ostblocks nicht passiert, könnte man das so sagen. Glasnost, Perestroika und die sogenannte Wende?
Na, ob das nicht passiert wäre, würde ich jetzt nicht so weit gehen, denn es hat ja überall gebrodelt dann und Deutschland, die DDR war ja dann etwas sagen wir, im Nachgang. Aber sie haben natürlich ganz wesentlich dazu beigetragen. Das war ein Katalysator. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wenn man einmal in der Geschichte etwas richtig gemacht hat, dass man immer richtig liegt. Schauen Sie, in Ungarn waren es ja die Gulasch-Kommunisten, die die Grenze aufgemacht haben. Es waren ja nicht die Orbans. Ich will nur sagen, manchmal ist die Geschichte auch und die Pointe dann so, dass eben halt diejenigen, die das durchgekämpft haben, plötzlich selbst zu, ja sagen wir mal, spitzen wir es mal zu diktatorischen Maßnahmen greifen. Und dieses Verhalten in Europa ist schon bemerkenswert. Sie haben ja mehr oder weniger mit ihrem Veto eingeräumt, dass was ist, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, sie sagen wir die gemeinsamen Werte nicht teilen. Insofern, du kannst in Europa niemanden aus der Europäischen Union rauswerfen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn die 24 anderen Staatsoberhäupter und Regierungschefs einen offenen Brief schreiben an diese beiden Länder und sie empfehlen, auszutreten. Das wird dann schon in diesen Ländern eine Diskussion hervorrufen, wo man sich entscheiden muss, ob man in Europa bleibt. Und ich vermute mal, im Fall von Polen würden sich die Russen ja sehr freuen, wenn die aus Europa ausscheren. Da gibt es alte Geschichten, sage ich jetzt mal. Polen hat ja eine leidvolle Geschichte mit den zwei großen Nachbarn Deutschland und Russland. Also insofern glaube ich, die erlauben sich hier Dinge im Augenblick, die haben jetzt nichts mehr damit mit der Tradition zu tun aus den 80er und 90er Jahren, sondern das ist eine Entwicklung, die wir, sag ich mal, zu Recht mit Sorge sehen müssen. Und da würde ich auch zu unkonventionellen Mitteln langsam greifen, denn das Geld wird gebraucht in sowohl in Polen, aber auch in Spanien, in Italien und überall. Und man kann das nicht, sag mal, an dieser Stelle hängen lassen. Ich habe das Gefühl, dass im Europäischen Parlament und in Brüssel im Augenblick die Entschlossenheit, Paroli zu bieten, doch relativ hoch ist, das wäre gut.
Aber es ist schon bedauerlich, dass Polen solidarisch, also mein Herz schlägt ja auch für die Polen und für die Ungarn, weil wir denen ja zum einen so viel zu verdanken haben und weil das schon auch da irgendwie eine Beziehung da ist, in Ostdeutschland zumindest, oder?
Na klar, wir haben ja natürlich eine lange Geschichte und wir sind ja auch viel dort unterwegs gewesen. Nur es hat sich verändert in den 30 Jahren. Die wählen auch mehrheitlich, vor allem der Impuls kommt vom Land, also die Städte sind da anders organisiert, aber vom Land, wo die Landbevölkerung auch einen großen Teil der Bevölkerung insgesamt stellt, die wählen sehr konservativ und dann steigt diesen Herrschaften die Macht zu Kopf. Das passiert auch in der Demokratie, das ist ja unser Dilemma, sage ich mal. Wir können nicht alle nur auf Vernunft einschwören, also auch die Dummen haben die Möglichkeit, in der Demokratie sich zu versammeln und wir sehen es ja in Leipzig oder in Berlin auf den Straßen rumzukrakehlen. Das heißt also, es ist schon so auch dort ziemlich weit gedient, dass diese Entfremdung von dem restlichen Europa betrieben wird und insofern man glaubt nur, dass man unentbehrlich ist. Das ist sicherlich niemand, das wissen auch die Briten jetzt, auch wenn sie mehrheitlich fast 60% meinen, das war ein Fehler mit dem Brexit. Also ich glaube auch Ungarn und Polen wäre es ganz gut klar zu machen, da ist die Perspektive nicht Europa für euch, wenn das so weitergeht. Und ich glaube, das sind ja schon fast beim Orban autoritäre Züge, die Dinge umzusetzen. Ich glaube, da muss man sagen, bis hierhin nicht weiter. Und da scheint Europa doch ziemlich weit an dieser Stelle.
Herr Lochthofen, ich habe das Gefühl, Sie geben diese 20%, die es ja immer so in der Bevölkerung gibt, auf. Sie bezeichnen die als dumm. Das heißt, mit denen haben Sie abgeschlossen, mit denen kann man auch gar nicht mehr reden?
Naja, ich sage mal nicht alle. Es sind ja Wähler und die das betreiben als Politik und als Konzept, sage ich mal, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, also natürlich gibt es viele, die changieren und die bei Einzelthemen sagen, okay, das gefällt mir jetzt besser bei denen. Wir haben das ja auch in Amerika bei den Wahlen gesehen. Aber wenn die Hälfte der Bevölkerung wie in Amerika einen offensichtlichen Lügner wählt, dann spricht das ja auch etwas über die Leute selbst. Das heißt, das Lügen als Standard im persönlichen Leben durchaus akzeptiert wird. Und da muss ich sagen, an dieser Stelle muss auch Klarheit herrschen. Was wir nicht machen dürfen, ist natürlich das, was in Amerika passiert ist, in diesen Graben zwischen den Leuten, den Hass immer mehr schön ein. Wir müssen versuchen, die einzuhegen. Aber wir sollten auch keine Illusion haben, dass Leute, die sagen, es gibt gar keine Corona, lasst doch die Alten sterben, sag ich mal, dass diese sehr schwer zu bekehren sind. Es sind ja auch oft Leute, die zum Teil sogar studiert haben, zum Teil sogar promoviert haben, die aber eben halt eine partielle Intelligenz haben. Sie sind guter Arzt, sie sind guter Jurist, aber im Nachdenken über die Gesellschaft sind sie dann eben halt sehr, sehr schwach. Das gibt es ja auch bei Ingenieuren, das gibt es auch bei Journalisten sicherlich. Das heißt also, wir müssen das auch nicht romantisieren an dieser Stelle. Es ist ein Teil der Bevölkerung, es ist Schnurz. Was mit ihnen, was mit ihrer Mutter, was mit ihren Großeltern passiert, was mit den Leuten, die schwächer sind, passiert, sie wollen es nicht wissen. Ja, und insofern, sage ich mal, muss man an dieser Stelle auch klar darüber reden. Und dass wir einen Ruck haben in einem Teil der Gesellschaft nach rechts, das ist ja nicht zu übersehen. Das ist für deutsche Geschichte, nun sage ich es mal, doch nicht ganz ungefährlich.
Der Mario Vogt folgt, wissen wir, wie er gesprochen wird, mit OI. Wird der die CDU wieder retten oder wird er das schaffen? Ist er ein Spitzenkandidat? Ist er Spitze? Oder wie schätzen Sie Mario Vogt ein?
Naja, es ist immer Konsequenz gewesen. Dass er hat ja schon die ganze Zeit die Arbeit gemacht. Er hat in dieser schweren Zeit nach der Wahl des Kemmerichs, wo es wirklich um die CDU sehr schlecht bestellt war, die Verantwortung übernommen. Das ist nicht ganz einfach für die CDU, hier ungewohnt auf Platz 3 zu stehen in der Parteienskala. Da überhaupt sich wieder rauszubuddeln aus dieser Tiefe, ich glaube, es wird nicht einfach werden. Und man sollte auch nicht, sag ich mal, zu optimistisch sein, dass die Werte, die die CDU auf Bundesebene hat, tatsächlich auf das Land abfärben, wobei auch die Werte im Bund sehr stark Merkel-Werte sind. Das ist wie bei uns bei der Linken Ramelow-Werte sind. Das heißt also an dieser Stelle, der hat einen schweren Job angetreten. Es war sicherlich ein Fehler dieser Partei, jemanden zum Parteivorsitzenden zu wählen, der in Berlin sitzt, der auch nicht nach Erfurt kommen will. Das heißt, er ist so Abgeordneter aus dieser Region, Herr Hirte. Aber, sag ich mal, hat sozusagen keinen größeren Ehrgeiz, hier irgendwas zu bewegen. Spitzenkandidat ist jetzt Vogt, er ist Fraktionsvorsitzender, er hat die praktischen Dinge zu machen, die Partei zu stabilisieren und eine gewisse Glaubwürdigkeit an dieser Stelle wieder zu erlangen, das wird nicht einfach sein. Da geht es schon darum, auch Wähler, die abgewandert sind, nach weiter rechts vielleicht anzusprechen. Ob das gelingt, das weiß ich nicht, zumindest ist es zu hoffen, denn wenn wir die Entwicklung seit 1949 in der Bundesrepublik sehen, war die CDU eine wichtige Kraft, wenn es darum ging, dieses Land zu gestalten. Ob es einem passt oder nicht politisch, man kann mehr links stehen, man kann mehr Richtung Liberale tendieren, aber die CDU hat natürlich über diese Jahrzehnte gezeigt, dass sie mit Verantwortung umgehen kann, insofern auch auf Landesebene. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich diese Partei unter der Führung von Herrn Vogt wieder stabilisiert. Das ist die Hoffnung an dieser Stelle.
Die letzte Frage, die ich habe, die können Sie mir nicht beantworten, ob es wirklich im April Landtagswahlen gibt. Wir werden sehen, oder?
Naja, ich sage mal, man steht den Wählern gegenüber im Wort und ich vermute mal, Bodo Ramelow, also für die Linke würde das ganz gut sehen, weil die Umfragewerte im Augenblick eigentlich für ihn sprechen. Das ist bei den anderen Parteien nicht so ohne weiteres der Fall. Die CDU hätte natürlich Interesse, so weit wie möglich zwischen den Ereignissen im Frühjahr und der Wahl zu legen. Das heißt also, noch mehr Raum und Zeit zu haben, sich zu konsolidieren. Und zweitens, die kleineren Parteien hoffen ja immer, dass der Gesamtbundestrend sie bei einem Zusammenlegen einer Bundestagswahl mit einer Landtagswahl mitzieht. Das heißt, die Grünen würden sich da aufreuen, wenn insgesamt die Grünen im Bund einen guten Lauf haben, dass sie auch hier in Thüringen mit hochgezogen werden. Insofern auch da mehr das Interesse, in den Herbst zu gehen. Aber ich vermute mal, es wird sehr, sehr schwer sein, diese Kurve zu kriegen. Also trotzdem, es muss im Landtag ja beschlossen werden und wieder der einzelne Abgeordnete, der zum Teil dann entscheidet, dass er ab Mai dann vielleicht nicht mehr im Landtag sitzt. Da bin ich ja mal gespannt, ob man so viel Kraft hat, das durchzuziehen. Ich wäre dafür, dass es gemacht wird, weil es einfach, sage ich mal, weniger Gerede gibt für die Leute, die die Demokratie verächten. Und davon haben wir ja auch nicht wenige hier in Thüringen.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wir hören uns in der Woche wieder.
Ja, ich hoffe mal, dass wir uns ohne Husten, ohne nichts und in gewohnter Art wiederhören. Dann schöne Woche.
Tschüss.